Seit 3 Wochen sitzen wir in dieser Karre auf dem Rücksitz. Jetzt sind wir endlich in Paris. Ich hoffe, das Teil fährt uns nicht noch 9 Mal um den scheiß Champs-Élysées rum, sondern liefert uns direkt in der Eisdiele ab. Ich bin Bastian Marx.
Moin Moin, Paul Voss.
Und ich bin Andreas Störf.
Herzlich willkommen im Besenwagen. Erstmal Breaking News von heute, was mich stark beeindruckt hat. Ich habe auf, ich glaube, Cycling Porn Official, also wirklich international, einen Artikel gelesen, dass ein deutscher Student irgendwann diese oder letzte Woche auf einem Fahrrad nachts nackt geblitzt wurde. Und zwar mit 47 km/h in der 30er-Zone. Ich habe dann gleich meine Kontakte ausfindig gemacht und tatsächlich rausgefunden, wer das war. Es ist ein gewisser Konstantin aus Kiel, der das anscheinend nach einer Party gemacht hat. Hut ab, Deutschland braucht Vorbilder im Radsport.
Da muss man echt sagen, klasse Leistung. Barfuß, 47 km/h, das wird schon schwer.
Auf dem Fixie.
Nur aus. Schuhe an, stand drin.
Auf welche Seite war das?
Cycling Porn Official.
Porn.
Solange
wir starten
hier,
mit Niveau, wie immer.
Solange wir hier noch ums Karree fahren, können wir uns ja noch kurz unterhalten, was die letzten 3 Wochen passiert ist. Beziehungsweise was uns aufgeregt hat oder beeindruckt hat, Paul.
Ja, also wir haben vorhin schon heiß diskutiert. Also ich finde ja die Reduzierung auf 8 Fahrer ganz spannend. Man ist ersichtlich, dass die Rennen dadurch härter geworden sind. Ich glaube nicht, dass das Profil schwieriger war als die Jahre zuvor, sondern es war wahrscheinlich so ein Mix aus der Hitze, die es gab, plus weniger Fahrer. Das heißt, Ausreißergruppen wurden nicht länger fahren oder weiter weggelassen. Das hat man ja auch gemerkt. Dadurch wird von Anfang an höheres Tempo gefahren. Einmal weniger, der hinterherfahren kann. Und ich glaube, das merkst du auch über die ganze Tour. Das Gruppetto war dadurch auch kleiner.
Ja. Also man hat sich ja dieses Jahr schon Mühe gegeben, das Ding mal ein bisschen anders zu machen als sonst. Hier von wegen der ziemlich gefloppte Grid-Start, kurze Etappen, 8 Fahrer. Es waren auf jeden Fall verschiedene Dinge anders. Manche haben nicht wirklich gezündet. Die 8 Fahrer haben es für dich auf jeden Fall knackiger gemacht.
Ich fand es ja halt gerade mit den Sprint-Etappen, das war halt nicht mehr dieses Stereo, dass die 10 Minuten wegfahren, sondern du hättest eher eine kurze Leine. Klar hat das Rennen zum Teil dann auch ziemlich neutralisiert. Aber ich weiß nicht, ich finde es trotzdem, vielleicht muss man sogar noch ein Fahrer runtergehen. Ich meine, wenn ich mit meinen Teams unterwegs bin, also meinen Junioren, LKT, fahren wir mit 6 Fahrern und die Rennen sind komplett außer Kontrolle. Ja, ich bin dies Jahr auch 7 Etappen-Rundfahrten gefahren. Das war, am Ende habe ich zum Teil noch 2 Rennfahrer übrig. Das war ein Krieg, jeden Tag. Klar, das ist halt keine World Tour, aber ich finde so ein, ja, kleinere Teams auf jeden Fall interessant. Und ich glaube, dieses Jahr musste man auch erstmal lernen, wie das abläuft, und die Teams werden sich auch umstrukturieren. Dahingehend im nächsten Jahr. Ich meine, man muss ja jetzt erstmal gucken, wie funktioniert das. Giro kannst du nicht mit Natur vergleichen. Ja, und dieses Argument, dass es an den Stürzen, oder dass man wegen den Stürzen es reduziert, scheint ja nicht zu funktionieren.
Ja. Wir haben also, ja schon mal über diese Hammer Series geredet. Das greifen wir auch irgendwann demnächst nochmal auf. Aber da ist es auch so. Ich glaube, da sind es auch nur 6 oder 7. Mhm. Und das ist auch auf jeden Fall härter.
Ja, also ich finde ja eigentlich, härter wird es dann halt nur hinten raus. Ne? Wir haben das ja gesehen mit den Sprintern, und das hast du ja auch in der letzten Folge, glaube ich, schon mal angesprochen, dass halt wirklich auch der 9. Fahrer bei den meisten Teams halt jemand gewesen wäre, der eher schlecht bergauf fährt und dadurch halt hinten die Fahrer für so ein Gruppetto fehlen. Und das, glaube ich, echt auch das Hauptargument, warum die ganzen Sprinter rausgefallen sind. Ne? Also neben der Streckenplanung, die war natürlich auch echt teilweise zu hart. Aber das hast du ja schon mal richtig gesagt. So, und da haben ja auch viele jetzt versucht, nochmal so im Nachhinein zu analysieren, woran lag das, woran sind die Sprinter gescheitert, sag ich mal, bei der Tour. Da habe ich mir auch nochmal dann so Gedanken drüber gemacht. Natürlich, klar, Streckenplanung war auf jeden Fall, wenn es direkt von Anfang an bergauf geht, für die meisten Sprinter einfach so schon zu schwer. Aber dann, wie du sagst, fehlen halt irgendwie ein paar Fahrer. Und das andere, dass so halt früher hinterhergefahren wird, das war ja vorherzusehen, ne? Also dass dann die Taktik sich einfach so ein bisschen ändert.
Aber ich denke auch, dass man daraus dann trotzdem auch wieder lernt, dass die Teams sich vielleicht in der Zukunft dann vielleicht auch nochmal anders zusammensetzen. Ich weiß jetzt nicht wie, aber ich denke auch, dass dieses Jahr war es ein Jahr, wo jeder irgendwie erstmal lernen muss und gucken, was passiert in so einer Rundfahrt.
Wer ist denn dadurch gescheitert und wem hat das was gebracht dieses Jahr?
Mit den 8 Fahrern.
Die ganzen Sprinter.
Die Sprinter,
Teams
wie Katusha, die haben ja quasi mit der Hälfte des Teams auf den Sprinter gesetzt, mit der anderen Hälfte auf den Gesamtklassement-Fahrer.
Ja, die
sind auch nur mit einer Hälfte angekommen.
Ja, mit 9 Fahrern wären die aber auch nicht weitergekommen, davon mal abgesehen, glaube ich. Aber also das ist jetzt so meine objektive Meinung. Ich glaube, da war jetzt, oder nicht objektiv, wie auch immer, Ich denke, da ist einfach einige Dinge laufen falsch. Sind nicht falsch gelaufen, sondern laufen falsch. Man muss aber auch sagen, dass man auf der letzten Bergetappe schon das Ruder ganz gut rumgerissen hat. Also da ist man als Team mal aufgetreten und hat sich richtig in die Fresse gehauen und hat den Sakkari nochmal die Top 10 gespült und er ist noch ein gutes Zeitfahren dazu gefahren. Muss man sagen, Chapeau, aber alles davor war halt echt eher unterirdisch.
Es ist auch gar nicht aufgetaucht vorher einfach. So ein Fahrer wie Nils Sakkarin ist dann immer so als irgendwie 10., 7. ins Ziel gekommen, dachte ich mir noch, ey, super zähe Sau, Nils, der Typ, aber.
Also Nils ist schon.
Klar, die haben gearbeitet, aber ja. Es war nicht sichtbar für den Zuschauer.
Ja, es liegt vielleicht auch an den Autofahrern, würde ich es erstmal sagen. Hinten.
Ja, aber ich sag mal so, da in den Top 10 sind ja echt auch ein paar andere Fahrer, die nicht sichtbar da jetzt mit Teamleistung irgendwie vorne drin gelandet sind. Das sind halt auch so Sachen, die man nicht unbedingt mitbekommt. In den Bergen, da gibt es halt eigentlich nur ein Team, was von vorne fährt. Und das ist so das Bild, was du ja als Zuschauer so eigentlich bewusst ist die ganze Zeit. Aber eigentlich muss man auch sagen, Katyusha ist mit zwei Teams quasi angereist. Ein Ziel war Etappensiege mit Kittel und das zweite Ziel war Top 10 mit Sakkari.
Ja,
und das haben sie erreicht.
Also ja,
haben
auf
sie
jeden Fall.
Eins von zwei Zielen erreicht, war jetzt in der Hinsicht gar nicht so schlecht.
Ich meine, Quickstep ist halt da ein krasses Beispiel einfach. Die sind einfach zu stark. Der hat halt einen Allerverliebt, der halt auch macht, was er will. Der fährt irgendwie gefühlt jeden Tag da einfach nur ein bisschen trainieren, hat auch Spaß dabei und gewinnt dabei auch zwei Etappen.
Der hat ja jetzt auch den Beinamen The Great Showmaster.
Ja, das ist, der macht halt, was er will. Aber wenn ich halt zum Beispiel, Dumoulin ist für mich ein gutes Beispiel, wenn der bei Sky, also Geraint Thomas oder Chris Froome, wäre nie in der Situation gewesen, auf der Etappe zu Mulhouse-Bretagne, da an diesen Sturz oder dieser Zusammenstoß mit Bardet verwickelt gewesen zu sein, weil die einfach vorne sind. Mhm. Und das hat jetzt ihn nicht die Tour gekostet, weil selbst den Abstand abgezogen wäre er nicht vor Geraint Thomas gewesen. Nichtsdestotrotz, das wäre halt bei Sky nicht passiert. Und da musst du halt dann sagen, da funktionieren Teams so wie Sky halt immer. Du kannst nächstes Jahr alle auf 7 Mann runter machen. Da steht Sky halt dann mit trotzdem 5 Leuten da, 2 Leadern und die fahren trotzdem schnell. Weil da halt jemanden haben wie Egan Bernal, der fährt halt so schnell berghoch wie 99 oder besser als 99% der anderen Fahrer in der Tour. Und das ist halt eigentlich.
Aber wie könnte man das jetzt so ein bisschen spannender gestalten in Zukunft? Also du kannst jetzt nicht, wie du sagst, ne, es bringt gar nicht weniger
Fahrer. Nein, das ist halt das Einzige, was du machen kannst, du machst Salary Cup, worüber wir alle schon immer reden. Weil du machst eine Beschränkung an Punkten, das heißt, die Fahrer zu einer Tour dürfen maximal 200 World Tour Punkte haben und dann musst du das auf deine Fahrer aufteilen, die du mitnimmst, ja?
Genau.
Also irgendwas, du musst irgendwas nach oben hin begrenzen. Wenn du nach oben hin alles offen lässt, wird Sky, wenn du auf 5 Fahrer reduzierst, dann kommen die mit den 4 besten anderen Rundfahrern der Welt an.
Ja.
Ja, also das ist, du wirst nichts machen können und da regiert sicherlich das Geld, aber auch die Struktur im Team, die man durch Geld kaufen kann.
Klar. Also Salary Cap kennt man ja aus anderen Sportarten. Einfach das Gesamtbudget, was so ein Team hat, darf nicht überstritten werden.
So wie im Fußball, meinst du?
Nee, nicht im Fußball, aber gibt es ja schon in vielen anderen Sportarten. Und das könnte natürlich so alles ein bisschen gleichwertiger machen. Ist halt die Frage, wird das Rennen dadurch dann wirklich spannender? Oder
ja,
hast du vielleicht
klar.
Nicht noch eine, so als Außenstehender noch eine verrückte Idee, wie man das machen könnte, Basti? Okay.
Also ganz kurz, findet eine Umverteilung statt. Wie banal. Ich meine, da hat jetzt jeden Tag seinen Wert gesteigert. Sagen wir mal, in 2 Jahren gewinnt er eine Grand Tour, dann ist der Wert 3 Millionen, wenn nicht sogar mehr. Und wenn Sky aber irgendwie nur 20 ausgeben darf, dann muss man sich halt überlegen, wen hält man und wen gibt man weg. Und dann kann man nicht mehr die 5 oder 6 besten Rundfahrer der Welt haben, sondern nur noch 2. Und die müssen dann wiederum woanders hingehen.
Ich finde die Idee eigentlich ganz gut, wobei dann im Radsport eigentlich sowieso das Geld fehlt. Also du würdest noch nicht mehr mit einem Salary Cap, würdest du die anderen Teams ja anheben können. Also da müsste ja sowieso eine Umverteilung von den Geldern passieren.
Da geht es eher um TV-Rechte und Preisgeld und all solche Dinge und Einnahmen im Allgemeinen. Das ist eh ein ganz anderes Thema. Ich glaube, der würde zu weit führen für diesen Podcast.
Das ist ja wirklich dann auch im restlichen Sport so.
Boah, es geht also gerade auch, ist ja auch so
im Radsport Dinge. Sind die Diskrepanzen halt riesengroß, ne? Also das ist echt so, da verdient glaube ich
mein, welche 3 Teams gewinnen dann immer die Champions League? So.
Ja, gut, aber trotz, Basti, aber das darfst du halt vergleichen.
Also in den letzten Jahren war es immer ein Team.
Ja. Du musst halt prozentual dann gucken, wer sitzt da auf der Bank, wie viel bekommt er? Und dann schaust du, wer fährt bei der Tour. Peter Sagan ist halt immer ein krasses Beispiel. Da kann halt jemand, finde ich, da verdient halt ein bisschen mehr als Mindestgehalt in der World Tour und fährt dann für den Sagan an oder fährt für Sagan bei der Flandern und fährt Roubaix. Roubaix gewinnt da. Sagan, sein Gehalt ist 4 bis 5 Millionen, wenn nicht sogar mehr. Da und Mindestgehalt ist, je nachdem, wo du bist, pro Conti, Neoprofi oder nächste, sagen wir um die 40.000 bis 50.000 Euro. Ja, prozentual ist das nicht gerechtfertigt. Dass der in dem gleichen Rennfeld, im gleichen Team ist und vielleicht auch sogar sein entscheidender Mann.
Auf jeden Fall.
Und das ist eine Diskrepanz, die ist so im Fußball auch nicht vorhanden.
Das stimmt.
Ja, du musst ja einfach denken, die 8 Fahrer, die jetzt für Sky da am Start stehen, die verdienen zusammen mehr als das Budget von manchen Teams, die da mitfahren.
Ja, also definitiv.
Vanti Groupe-Coubert.
Ja.
Ja gut, ist ja Pro Conti, das sind andere Maßgaben, andere Ziele, aber klar, die fahren im selben Rennen, sicherlich. Aber da erwartet man nicht, dass sie die Tour gewinnen. Also kannst du halt nicht von Education First verlangen, dass man mit deren Budget eine Tour gewinnt, weil das ist halt allein vom Team schon gar nicht möglich.
Oder mit dem Fahrrad. Okay, Andi, du hast ja auch was überlegt, was war für dich beeindruckend?
Oder weniger beeindruckend. Also die Tendenz hat man jetzt schon die letzten Jahre gehabt und ich fand, dieses Jahr war es ja, glaube ich, noch ein bisschen unspektakulärer, der Kampf um das grüne Trikot. Ich weiß gar nicht, Sagan hat, glaube ich, insgesamt über 400 Punkte gehabt und Platz 2...
477 war neuer Rekord, sein Alter lag bei 470, aber ist nicht der größte Rückstand, der größte Vorsprung, den er hatte, war, glaube ich, vor 3 Jahren. Also war schon noch mal mehr.
Ja, also da finde ich, sollten sich die Tour-Organisationen, da sollte die sich schon noch irgendwie mal überlegen, vielleicht diese Zwischensprints wieder rauszunehmen mit den 15 Punkten. Ich meine, es ist immer ganz interessant so, dass sie da so einen Sprint ausfahren.
Ich finde es überhaupt nicht interessant.
Genau, und das wurde halt auch immer weniger so in letzter Zeit, dass die halt nie voll fahren, und weil genau jeder weiß, ob ich jetzt einen Punkt mehr oder weniger hole am Ende,
so
habe ich
so eine Punkte Idee, Rückstand. Was mein Stiefvater mal eingeworfen hat letztens, der relativ wenig Ahnung von Radsport hat, war, dass man in den Zwischensprints und auf den Bergwertungen Zeitbonifikationen rausgibt.
Bei den Bergsprints nicht, aber bei den Bonus.
Das wäre ja tatsächlich was ein bisschen spannender machen würde.
Aber dieses Jahr gab es jetzt auf den letzten 10 Kilometern oder meistens letzten 10 oder letzten 20 gab es auf den ersten 9 Etappen 3:21 Sekunde.
Ja gut, das ist ja auch nichts, wenn du da 15 Sekunden rausgibst.
Ja klar, aber da ist ein komplett neues Game, weil dann geht es nicht nur um die Sprinter, dann siehst du auch die Gesamtwertungsfahrer.
Ja, aber das grüne Trikot ist ja immer noch das Trikot des besten Sprinters. Also vielleicht sollte man da einfach...
Und da einfach zwischendrin gar nicht, sondern nur am Schluss.
Ja,
also richtig auf Etappensiege.
Beim Giro ist es so, da gibt es ja am Ende...
Genau.
Beim Giro gibt es so viele Trikots, ich weiß gar nicht,
was da alles... Ja, aber ich glaube, da gibt es Intermedia-Sprints, also das, was nur auf der Etappe ist. Und dann im Ziel ist, glaube ich, das Sprint-Trikot.
Ich versuche das schon seit 15 Jahren zu verstehen, ich verstehe es immer noch nicht.
Aber du hast vollkommen recht. Also am Schluss bei Flachetappen die meisten Punkte und bei Nicht-Flachetappen auch nicht so viele Punkte. Genau. Fürs Grüne. Dass endlich der beste Fettsack gewinnt.
Er muss auf jeden Fall was machen, das Sagan da nicht. Ich meine, für die anderen Sprinter...
Wie hat es dieser Christoph eigentlich auf den Champs-Élysées geschafft, habe ich mir gestern gedacht.
Ey, das ist ein super Rennfahrer, Mann.
Ja, der hat schon einen großen Motor auf jeden Fall.
Also ich will nicht darauf hinaus, dass er irgendwie gecheatet hat. Nein, ich will darauf hinaus, dass der diesen gefühlten 85 Kilo über diese Berge drüber gewuppt hat.
Ja, aber hast du mal angeschaut, wie der Flandern gewonnen hat? Der hat Flandern mit dem Solo gewonnen, Mann.
Und ich würde auch behaupten, der wiegt nicht mehr als 75 Kilo, wenn überhaupt.
Ja, aber war es gerade eine Fehlinformation mit Flandern im Solo? Kann das mal einer recherchieren?
Mit Terpstra,
Mit Terpstra. Und Terpstra hat den absoluten Idioten-Move am Schluss gebracht, indem er einfach 400 Meter vom Ziel angestrebt hat.
Wenn du bei 250 Kilometer Eintagesrennen Flandern-Rundfahrt vorne bist, dann
hast du
schon ein bisschen Power.
Wirst du am MIT nicht mehr angenommen.
Ja, aber der Christoph ist ein absolut starker Rennfahrer.
Also ich bin beeindruckt, ne? Ich will jetzt hier gar nicht irgendwas...
Ja, also der hat das drauf. Da muss man sich keine Sorgen machen.
Nochmal in die Runde gefragt. Was waren eure Flops der Tour?
Der Grid-Start war eindeutig der Flop.
Grid-Start.
Des Jahrhunderts, was Radsport angeht.
Man muss da echt dazu sagen, also wenn du jetzt so ab und zu mal die Tour guckst, ne, so wie ich, und dann guckst du auch die Etappe und dann hast du auf einmal da so Linien auf dem Boden gemalt und stellen die sich da alle auf, dann fragst du dich auch so, hey, was haben die denn da
vor? Ja, vor allem, letztes Jahr die kurze Etappe, die war irgendwas mit 80 Kilometern und da war der Start ja im Flachen und danach leicht wellig auf schmalen Straßen. Das war super spannend, weil das nicht kontrollierbar war. Er kann es auch mit 10 Sky fahren an den Start stehen, das wird nicht kontrollierbar sein, weil einfach Chaos ist. Und da fährst du gerade berghoch. Breite Straße, war irgendwie fast autobahnmäßig, ne? So 2 Spuren mit Seitenstreifen. Also klar sind die Helfer dann ruckzuck vorne. Das war komplett Banane.
Die sind ja auch einfach zusammen losgefahren.
Ja, das war komplett Banane, Mann.
Das war ja von vornherein klar.
Irgendwelche Zeitabstände oder sowas.
Nee, aber das war sowieso klar, dass dann innerhalb von 500 Metern das ganze Feld wieder zusammenkommt. Also Da muss ja, man echt
aber
sagen,
so,
da
aber wenn der stark gewesen wäre, am richtig schmalen Berg, also richtig schmal, so ein Auto gerade mal breit, vielleicht noch ein bisschen verwinkelt, dann wäre es anders gelaufen. Aber so auf einer breiten Straße, das ist halt, das
kann nicht funktionieren. Warum nicht Le Mans Start? Warum müssen die nicht zu ihren Fahrrädern rennen?
Froome kann das ja, sehr gut. Kann
das wäre eigentlich auch eine Idee gewesen. Aber da habe ich auch so zwei Dinge aufgeschnappt im Internet, in sozialen Medien. Und einmal war dann so die Aussage, die fand ich ja dann auch ganz passend, das ist so typisch für die ASO, dass sie so nah am Radsport dran sind und auf der anderen Seite wieder so weit davon entfernt. Also
und das stimmt auch.
Und das ist halt manchmal echt so, ne? Und der zweite Satz, der war vom Teammanager von Quickstep, der nach dem Start gefragt worden ist, und der hat dann als Antwort gesagt, ich bin 300% dagegen, ob man das nochmal neu machen sollte.
Ja, das war komplett Banane. Also wie gesagt, letztes Jahr die kurze Etappe fand ich da wesentlich spannender und glaube ich alle Zuschauer, die waren voll mit Spannung und das war Reinfall.
Was aber spannend war, war die Roubaix-Etappe.
Ja, die fand ich auch, also das war mein persönlich also das Highlight von der Tour. Das fand ich auch wirklich noch am spannendsten.
Und warum? Du hast vorhin gesagt, warum du es spannend fandest?
Ja, da sind ja viele Sachen passiert, ne? Viele Stürze vor allem. Ja,
genau. Das war der Hauptgrund.
Ja, aber das hat ja wirklich auch im Nachhinein jetzt nicht so viel, aber aktuell waren da ja dann schon einige Favoriten für die Gesamtwertung mal zwischendurch wieder zurück und die haben sich dann wieder vorne reingekämpft. Auch das Rennen, den Ausgang vom Rennen ein bisschen neutralisiert, das
also muss man natürlich dazu sagen. Du hast auch einen anderen Helfer nochmal dafür gebraucht in dem 8-Mann-Team. Du musstest wirklich dann das Team auch nochmal auf diese Etappe ausrichten, was auch irgendwie geil ist.
Also man muss halt sagen, es hat keinen Großen ausgeschaltet. Der Einzige, der es ausgeschaltet hat, war wirklich Uran.
Ja. Richie Port.
Der ist nicht mal auf Pflaster gestürzt.
Der ist aber ja, der ist während der Etappe gestürzt.
Während der Etappe.
Weil das auch generell noch ein bisschen nervöser war als
sonst. Ja, okay. Aber jetzt mal so Pflasterfolgen direkte, würde ich sagen, eigentlich nur Uran und Adam Yates. Das waren die Einzigen, die wirklich so, selbst Bardet, der irgendwann schon mal...
Ist Adam Yates überhaupt mitgefahren? Nein, ich weiß, dass er mitgefahren ist, aber da hat man ja auch einiges erwartet, aber der ist ja irgendwie bei der Tour gar nichts hinzugekommen.
Ja.
Ne? Naja, aber ich muss sagen, und das ist jetzt bei einer Pflaster-Etappe geblieben und viele haben das ja auch kritisiert, allen voran Jens Vogt, der hat sich ja wirklich in Rage geredet, Schaum vor dem Mund gehabt, dass man sowas ja nicht den Fahrern antun könnte. Da muss ich ja mal sagen, das gehört genauso zu Frankreich wie das Hochgebirge.
Ja, okay. Das ist auch Radsport.
Man sollte, genau, das ist auch Radsport und man sollte vielleicht sogar mal 2 Tage über Pflaster fahren oder mal ein bisschen mehr an der Küste
entlang
oder
dazu.
Noch mal 2 Tage mehr durch die Bretagne fahren und vielleicht mal 1 Tag weniger durchs Hochgebirge zum Beispiel, dass man vielleicht sogar noch mal ein anderer Fahrer für die Gesamtwertung in Frage kommt. Also Van Avermaet ist jetzt vielleicht schon ein bisschen drüber, aber der könnte zum Beispiel, wenn die Tour nicht 5-6 Tage durchs Hochgebirge geht, vielleicht auf den anderen Etappen so viel Zeit auf den einen oder anderen Bergfahrer gut machen oder weniger verlieren, dass es dann in der Hinsicht auch noch mal spannend wird. Also ich finde, man sollte da wirklich mal ein bisschen mehr übers Pflaster fahren.
So aus Zuschauerperspektive, wir sind morgens Rad gefahren an dem Tag und haben uns nachmittags direkt oder schon relativ früh zusammen auf die Couch gesetzt, haben gegrillt und haben die komplette Etappe geglotzt, weil es einfach von vornherein schon geil war, so die Voraussicht auf die Etappe.
Also ich war natürlich selber eher so der Fahrer für so ein Terrain, aber ich muss dazu auch sagen, auch so in meinem Umfeld, ne? Also da hat jeder gesagt, was ist das eigentlich für eine krasse Etappe? Und das war natürlich auch an einem Sonntag, muss man dazu sagen. Da gucken dann doch noch mal ein paar Leute mehr die Tour. Die fanden das alle mega geil, ne?
Und sie war auch nicht so lang, nicht so, das war
dann
auch cool.
Quintana irgendwie am Berg wegfährt, so mit seinen 50 Kilo, 1,45 Meter oder so.
Aber wenn er da vorne ankommt, was er wirklich tat, hat mich so überrascht, war geil.
Ja, das ist es ja auch, ne? Also der Jens Vogt tut so, als ob die ganzen Fahrer einmal aufs Kopfsteinpflaster fahren und dann fallen ihnen alle Knochen vom Leib.
Was
so,
ich
ne?
von das Quintana wirklich erwartet hatte.
Ja, nee, keine Ahnung. Die können ja schon alle Radfahren, ne? Und ich meine, so die eine oder andere Straße vielleicht in Italien ist jetzt auch nicht besser als die Pflasterstraßen von Roubaix oder so.
Ich möchte mal kurz noch was einwerfen. Adam Yates ist natürlich mit den Favoriten angekommen. Ich habe mich da geirrt. Der hat keine Zeit verloren auf der Etappe. Aber er hat trotzdem nicht stattgefunden während der Tour.
Ja,
okay. Nee, also außer mit seinen Angriffen natürlich.
Wer ist eigentlich der Bessere von den beiden? Adam oder Simon?
Ich weiß es nicht. Ich weiß, Adam war hier am Start, aber wenn die jetzt vor mir stehen, wüsste ich nicht, wer ist.
Ich habe auch keine Ahnung. Die waren auf einmal da.
So, ich habe die Woche einen Post gelesen auf dem Speedwheel-Blog von meinem Freund Daniel. Der hat mich so ein bisschen, was heißt beeindruckt, aber ich will jetzt auch gar nicht so auf die nerdige Wir-Messen-Bergzeiten Theorie raus, tun wir aber. Er schreibt da einfach, dass Geraint Thomas bei seinem Sieg Alpe d'Huez hoch eine Zeit von 41,16 gefahren ist und das ist die 109 beste Zeit nach Alpe d'Huez hoch. Und dass 1997 Udo Bölz 39 Minuten 53 gefahren ist. Und ohne da jetzt irgendwie über die Etappe vorher zu reden oder wie auch immer, ob die Stehversuche gemacht haben oder nicht.
Muss man aber,
können wir auch gleich noch.
Ja.
Bölz ist einfach ein Helfer gewesen und er hat auch nicht gewonnen an dem Tag. Für mich macht's das und für den normalen Zuseher, finde ich, macht's sowas ein bisschen glaubwürdiger. Heutzutage. Im Vergleich zu vor 20 Jahren.
Und die sind mit Rennrädern gefahren, die haben 2 Kilo mehr gewogen, waren nicht steif, nicht aero. Also die Fahrer an sich waren noch nicht aero.
Udo Bölz war nicht aero auf jeden Fall.
Genau. Klar muss man aber auch mal reinziehen, dass die Etappe vorher war extrem schwer, es war extrem heiß. Aber klar, ich gebe dir recht, es ist ein positives Zeichen auf jeden Fall. Aber trotzdem sieht es natürlich erstmal im Fernsehen die Leistung da vor Ort sieht so aus, als wenn es unmenschlich ist, wenn die da zu viert nebeneinander fahren, der Rest fällt hinten ab und dann sprinten die wie die Bekloppten ins Ziel. Aber das ist natürlich effektiv.
Vielleicht konnten die auch gar nicht so schnell fahren, weil so viele Leute mit Fackeln da standen.
Ja, das kann natürlich auch sein, man hat es nicht gesehen.
Also das musst du auch mit reinrechnen.
Ja.
Da kannst du jetzt hier nicht Udo Bölz den schwarzen Peter anmalen.
Zum Beispiel so eine Pantani-Zeit, da war es komplett flach und dann ist er Alpe d'Huez hochgefahren.
Da war Alpe d'Huez auch komplett flach.
Für ihn auf jeden Fall, ja. Also, wenn man sich die Geschwindigkeit anschaut, war das für ihn auch relativ flach. Ja. Ist ein gutes Zeichen.
Es hat sich auf jeden Fall ein bisschen was geändert. Das kommt für den normalen Zuseher rüber, finde ich.
Du findest, dadurch ist das glaubwürdiger geworden? Ja,
für jemanden, der nichts weiß, der das liest.
Da müssen wir eigentlich noch mehr drüber sprechen, um es noch glaubwürdiger zu machen, weil dazu reicht das jetzt gerade nicht.
Ich finde sowieso der Umgang mit dieser Frage Glaubwürdigkeit, der ist irgendwie gerade so ein bisschen komisch. Und zwar irgendwie wurde halt in den letzten Jahren so diese Dopingfrage, die wurde halt wirklich bis ins letzte Detail ausdiskutiert und die wurde halt dann jetzt irgendwie so immer ein bisschen weniger diskutiert und jetzt sogar schon so wegdiskutiert. Also da kamen öfter mal so Sprüche von den Kommentatoren, wo es dann ging, ja, das jetzt hier mit Doping zu erklären, das wäre zu einfach oder...
Ja, das stimmt aber nicht, da muss ich widersprechen.
Die Zeiten sind langsamer geworden. Nee,
da muss ich
ja
widersprechen, weil die gleichen Kommentatoren am Anfang der Tour oder in der Mitte der Tour was anderes gesagt haben und dann ihre Meinung in der Tour geändert haben. Ja, und...
Dann haben sie mit jemandem geredet, der Ahnung hat?
Ja, das weiß ich nicht, aber mit mir hat keiner geredet. Aber das ist halt schon so, dass die Kommentatoren versuchen, das nicht irgendwie klein zu reden, aber man muss halt auch verstehen, dass man muss eine gute Balance dazwischen finden und für dich als ehemaligen Profi, du nimmst
Balance,
es anders wahr.
Die ist halt jetzt irgendwie wieder komplett ins andere Extrem umgeschlagen, finde ich. Also es wird jetzt halt gar nicht mehr so rein objektiv irgendwie oder auch wirklich mal nüchtern betrachtet das Ganze behandelt, sondern es wird jetzt eher irgendwie so schön geredet schon fast und so, ja, nee, das muss man jetzt glauben. So. Und da frage ich mich echt so, eher ganz ehrlich.
Nein, also man muss es nicht glauben, aber man muss halt versuchen wegzukommen davon, so allgemeine Vermutung immer zu haben. Oder immer zu sagen.
Findest du?
Ja, klar, hundertprozentig. Das ist falsch. Du kannst nicht jede sportliche Leistung, die du siehst, kannst du nicht anzweifeln. Wenn du sagst, bei der Tour, wenn Thomas da Alpe d'Huez gewinnt, und du sagst dann direkt, das muss ich erstmal anzweifeln. Da musst du jede andere sportliche Leistung.
Ja, jeden, natürlich. Nein,
da musst du jede andere, egal in welchem Sport. Wenn deine Schwester reiten geht und die reitet da gut, dann musst du das anzweifeln. Weil du sagen kannst, so ist
weil
es
das aber so habe ich das auch. Ne? Also ich habe generell in jeder...
mit deiner Schwester Performance an.
Generell, also ich habe einen Generalverdacht schon bei jeder außergewöhnlichen Leistung in jeder Sportart.
Ja, aber wie bist du außergewöhnlich in dem Fall? Wenn man jetzt die Zeiten nimmt, ist es nicht außergewöhnlich.
Da sind 109 Leute schneller
hochgefahren. Es ist außergewöhnlich für dich im Verhältnis zu allen anderen, die da fahren. Aber ist es dann in der Leistung an sich außergewöhnlich? Du nimmst als Referenzwert derjenige, der Zweiter geworden ist. Aber wenn man die Zeiten nimmt, wie wir es ja gerade hatten, dann ist es nicht außergewöhnlich.
Also es ist schon erstmal außergewöhnlich, die Tour de France zu gewinnen, sagen wir mal so.
Ja klar, du bist ein Talent, einer von einer Million.
Und ich sag mal, außer den letzten 3 Siegern waren ja auch alle davor. Ich glaube, es gab nur Carlos Sastre, der irgendwie nicht mal mit irgendeinem Skandal in Verbindung gebracht worden ist. Soweit ich zurück denken kann und auch die Liste so weit nachvollziehen kann, der Toursieger. Also kann man ja schon erstmal so
ja,
ein bisschen
zumindest mal
so einen Restzweifel haben.
Aber den Gedanken, den du hast, ist eigentlich, ja klar, Restzweifel, aber ich finde, da war schon ein clearer Cut.
Als Schlusswort wollte ich noch sagen, dass ich das hier mit diesem Podcast auch irgendwie ein bisschen glaubwürdiger gestalten will, den ganzen deutschen Radsport. Wir werden hier, und wir haben schon mit Rick gesprochen, mit zwei, drei anderen noch reden, und ich habe als Rückmeldung schon bekommen, dass Leute total erstaunt waren, dass Rick einfach ein ganz normaler Typ ist. Und so ist es halt auch. Ich kenne euch, ich kenne noch ein paar andere. Es gibt Leute, die glauben, die Tour de France kann man nicht ungedopt fahren. Und alles sind totale Maschinen, totale verbohrte Typen. Aber es gibt echt viele Radprofis, Ex-Profis, die ich kenne, die sauwitzige Typen sind. Und ganz normale Jungs von nebenan. Und das muss der deutsche Zuschauer auch einfach mal mitkriegen.
Ja, eine kleine Huldigung auf Nils Pulit. Wer ihn vielleicht kennt, ich finde, er ist eine geniale Tour gefahren und hat es eigentlich so ein bisschen gekrönt mit der letzten Etappe, wo er dann sich doch relativ lange nach vorne halten konnte und ja, zwar immer versucht, an den falschen Tagen in die Gruppen zu gehen, also gerade dann, wenn es irgendwie eine Bergankunft war oder eine Bergetappe. Nichtsdestotrotz, glaube ich, schon eine sehr, sehr geile Tour.
Bei der Schmitter Nacht klappt das auf jeden Fall immer, das mit dem vorne wegfahren.
Ja, Schmitter Nacht, gibt es das überhaupt noch?
Ja, ja.
Kommt
ja,
das jetzt irgendwann?
Demnächst auch.
Ja? Gibt's demnächst, ja.
Hier in Köln?
Können wir zuschauen.
Da gehen wir mal hin, oder?
Ja. Ich war letztes Jahr, da ist er vorne weggefahren. Hat alle überrundet.
Hat er weitergeübt bei der Tour.
Nein, aber es muss ich Paul auf jeden Fall beipflichten. Echt eine super starke Tour gefahren. Roubaix-Etappe fast die Top Ten geknackt zum ersten Mal. Am Schluss nochmal diese überragende Attacke. Schade, dass da irgendwie die Gruppe, da habe ich mir auch am Anfang schon gedacht, die könnte vielleicht sogar durchkommen. Da waren ja,
ich glaube, das war Tyler Finney. Das war das
Cannondale von Tyler Finney, wie der kaputt gegangen ist.
Ja, weil der Sattel reingerutscht ist.
Ja.
Junge, der hat ja da rumgewirkt, der Typ, ey, und das wird einfach nichts. Aber ja, gut, ist halt so.
Da habe ich mich so ein bisschen geärgert, so, da hätte es vielleicht noch ein bisschen spannender werden können hinten raus, aber trotzdem, so nach 3 Wochen, ich weiß gar nicht, wie alt Nils jetzt genau ist.
24
dann so eine Attacke sein. Auf dem Champs-Élysées. Also
ja, und vor allem auch die Bergetappe, wo sie Sakkarin noch ins gelbe Trikot in die Top Ten fahren. Ich glaube, am Freitag war die.
Ins gelbe Katjuscha-Trikot.
Interne Teamleader. Nee, war auch ziemlich starke Leistung da. Ja.
Ja, dass der so schnell bergauf fahren kann, weil bei Nils würde ich auf jeden Fall wetten, dass der mehr als 75 Kilo wiegt.
Ja, da kannst du von ausgehen, ne?
Ja gut, aber auch auf eine Körperhöhe von gefühlten 2,17 Meter.
Aber es zählt immer nur Watt pro Kilogramm, ist egal wie groß.
Ja, genau.
Aber die Hebel.
Ja, die Hebel, die hatte Hebel. Ich auch, die haben mir nicht geholfen.
Die Hebel hätte der Basti auch gerne.
Ja. Aber wenn ich eins nicht habe, dann Hebel.
Dann ist es Hebel.
Mal den Schwenk weg von der Tour de France.
Fast nicht aufgefallen
wegen der Tour de France. Sprinter, man muss ja mal sagen, nicht so erfolgreich wie gewünscht waren. Und da
bestellt, aber ja, nicht abgeholt.
Da auch es vielleicht so einen Generationswechsel jetzt gab, so von, ja, ich will jetzt Marcel mal nicht ganz so da reinnehmen. André eigentlich auch nicht, obwohl er ja schon so ein bisschen zum älteren Eisen gehört. Gab es da ja ein paar jüngere Fahrer wie Gaviria und Grönewegen. Und, aber, man muss dazu sagen, der nächste Top-Sprinter, der steht schon in den Startlöchern, hat parallel zur Champs-Élysées-Etappe in London ein sehr schweres Eintagesrennen gewonnen vor einer echt versammelten
Sprinter-Elite,
die jetzt nicht bei der Tour mit dabei waren, vor allen voran Viviani.
Die waren schon zum Teil bei der Tour dabei.
Zum Teil auch wieder dabei, muss man sagen. André Greipel war am Start, Cavendish war am Start.
Giacomo Nizzolo.
Und dann gewinnt der neue deutsche Meister Pascal Ackermann, muss man da sagen,
nach
da können
Jahrzehnten,
wir uns drauf freuen.
Nach Jahrzehnten der Dürre in dem deutschen Sprintsport, im Radsport, haben wir endlich einen neuen Sieger.
Nee, das ist schon stark. Also auch bei der Deutschen, das war jetzt, finde ich, nicht überraschend, war schon so ein Geheimfavorit. Aber jetzt so Ride London zu gewinnen vor den Top-Sprintern, das ist schon krass.
Es ist noch ein relativ unbekanntes Rennen, aber es war krass besetzt.
Ja, ist auch ein schweres Rennen.
Ja, ist nicht einfach. Man muss halt sagen, dass Bora Hansgrohe echt allgemein, ich meine, jetzt haben die Peter Sagan, der irgendwie alles gewinnen kann, was er will. Dann hast du so einen Pascal Ackermann, der jetzt auch schon die Großen schlägt, und noch Sam Bennett. Also es ist schon ein ziemlich starkes Team. Muss man sagen, ein gutes Händchen gehabt bei der Wahl der Fahrer und der Entwicklung. Ja.
Ja, und das hat sich ja bei Ackermann jetzt auch schon angedeutet. Aber er war auch davor halt schon öfter mal so kurz davor und man hat ihm dann richtig angemerkt, wie er sich dann geärgert hat, obwohl er eigentlich dann echt schon auch andere gute Sprinter geschlagen hat. Also das gefällt mir richtig gut, wie der sich verkauft und ja, mal abzuwarten, wie der jetzt so auf der ganz großen Bühne demnächst sich verkauft. Also eine Frage zur Tour hätte ich dann doch noch. Und zwar, was hat eigentlich Ingo Zamperoni als Kommentator bei der Tour gemacht? Paul.
Ja, da kann ich nicht ganz neutral antworten. Deswegen kannst du mir vielleicht sagen, was er da genau gemacht hat.
Ja, man muss dazu sagen, Bastian kann mir jetzt eigentlich auch nicht so richtig eine Antwort drauf geben, weil Basti ist ein Hardcore-Eurosport-Gucker. Ich kann das leider
er
nicht.
Er schläft übrigens, Bastian übrigens auch ein Jean-Claude-Fan-T-Shirt. Mit seinen mit den famous Sprüchen drauf.
Wenn man mir vielleicht eine Chapeau, Autogrammkarte Bidon, noch schicken könnte.
A la Bonheur.
Kannst du dann deine Adresse schreiben, wir auch in die Shownotes rein. Ja, nochmal zurück auf Ingo Zamperoni. Der hat echt eine schöne Stimme, muss man sagen. Also das fand ich ganz okay. Aber leider hat er jetzt nicht so die Fachkompetenz in die Übertragung gebracht. Hatten wir eben schon mal kurz hier intern das Thema. Der hat eher mehr Fragen aufgeworfen, als er beantwortet hat. Ja, komische Wahl fand ich irgendwie. Aber es passt ja so ein bisschen auch zur ARD. Die machen ja viel Kultur drumherum. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass Ingo Zamperoni eigentlich den Teil demnächst macht und nur die ganzen Schlösser beschreibt und so. Weil halt, wie gesagt, ne, der ist ja auch Nachrichtensprecher, der kann auch gut reden und so. Der könnte eigentlich den Part übernehmen, kann dann trotzdem beim Tourtross mitreisen, so als Fan. Obwohl man muss mal dazu sagen, ich habe ja auch extra angefragt bei der Sportschau, er hat dann wirklich auch in Anzug, Hose und Hemd kommentiert.
Ohne Jackett.
Sakko hat er ausgelassen, aber ansonsten wieder top gestylt.
Ja, also ich meine, von meiner Warte als One- und Sportschau.de Kommentator kann ich sagen, man hat ihn halt eingeladen, weil man einfach noch einen Co-Kommentator benötigte. Ja, sicherlich okay für einen Tag. Der zweite war C und der dritte war dann vielleicht
da kannst fraglich. Du mal weiterleiten an deine Kollegen. Der beste Kommentator, den ich mir so vorstellen könnte, wäre Robert Wagner. Der kann reden ohne Ende, der hat Fachkompetenz.
Der fährt halt noch Fahrrad.
Ja, aber der ist ja so, der ist ja quasi...
Danke, Staufi. Das habe ich jetzt, das tat richtig gut gerade.
Nehm mal so ein, das war so quasi, wenn du jetzt mal oder Fabian Wegmann, wenn ihr beide nicht könnt,
dann, Fabian Wegmann.
Dann könnt ihr mal Robert Wagner anrufen. Der ist ja quasi der neunte Fahrer, der nicht dabei ist. So könnte er dann doch noch mit dabei sein.
Ja, also ich finde auch, Robert Wagner, der gehört ARD Hauptprogramm, bin ich bei dir. Ja. Aber nicht bei One und Sportschule. Der gehört inkompetent hin, so wie ich.
Ja, dann müssen wir deinen Kollegen aber mal rausnehmen. Also dann da übernimmst du nur den Part der Inkompetenz. Schön groß hier an der Stelle. An
ja, genau. Der Florian Kurze macht einen guten Job oder hat einen guten Job gemacht. Macht er natürlich zukünftig auch noch.
Basti. Gibt es da noch was von Eurosport, was wir verpasst haben? Ich muss ja zugeben, ich bin ja hier Sportschau.de-Gucker.
Weil du ein riesen Fan von mir bist, natürlich.
Nee, ich habe keinen TV-Anschluss. Ich kann nur
ja, weil du ein Fan gucken. Von mir bist.
Und weil ich ein Fan von dir bin, Paul, genau.
Das ist ja die Eurosport-Kritik, Carsten Miegels, Jean-Claude Leclerc. Erstmal, da wir das noch mehrere Jahre hören werden, glaube ich, der Typ heißt Primož. O und ein weiches S am Schluss. Primož, nicht Primus. Primož, Roglic.
Primus ist ein Bier.
Ja, wollte ich gerade auch sagen. Ist ein Bier in Belgien.
Ja, dann habe ich, glaube ich, auf den letzten 26 Kilometer Paris-Etappe das Wort Rennmaschine 7-mal gehört. Seine BMC-Rennmaschine.
Ich glaube,
seine Specialized-Rennmaschine. Ja, ist ein Fahrrad halt, ne?
Das ist halt Schweizer, ist er Schweizer, ist er, ne?
Nee, das war Carsten.
Also war Carsten.
hat er schon adaptiert. Jo, und Jean-Claude, da bin ich mir halt immer noch nicht sicher, so richtig, ob das eigentlich der witzigste Typ der Welt ist, der zu Hause sitzt und sich immer überlegt, ach, was könnte ich jetzt wieder total beknackt betonen beim nächsten Mal, so dass es richtig dumm klingt. Oder ob die Sprache da, wo er kommt, wirklich so ist, dass die Betonungen an völlig falschen Orten sind.
Ich glaube, das aber, ist eher am Letzteren.
Ja, genau. Ja. Schweizer tut uns ja leid, aber ich meine...
Ja, trotzdem muss ich eine Lanze für Eurosport brechen. Unheimlich viel Radsport, Übertragung, Berichterstattung, Eurosport 2, Eurosport 1. Ich bleibe dabei.
Ich kann es leider nicht empfangen. Also sonst würde ich mir, glaube ich, auch ab und zu mal da angucken, wenn der Paul weggeschaltet wird bei One, dann würde ich vielleicht mal umschalten, aber...
Die Geier in den Pyrenäen waren auch ein großes Thema auf Eurosport.
Die waren aber auf ARD auch ein großes Thema, ja? Bei One, ja, die waren auch ein ganz großes Thema. Aber, ja, keine Ahnung. Ich bin halt... Ich weiß ja, wie die in England arbeiten. Ich habe mit denen ja auch schon zusammengearbeitet bei Eurosport und da ist halt die Kompetenz doch um einiges größer und die haben auch ein größeres Team und ich glaube, das ist das größte Problem, was wir in Deutschland haben, dass Carsten Miegels und Jean-Claude so die Hauptrennen machen und da ist natürlich ein, wie heißt der Alpecin Hansel, Jörg Ludewig, hast du da rumspringen, der aber eigentlich komplett...
Ach, der ist auch manchmal dabei?
Der eigentlich komplett parteiisch ist, meiner Meinung nach und zu oft das, den Namen Katusha Alpecin in den Mund nimmt und zu seine eigenen Fahrer da anfeuert. Ja, wir haben einfach ein Kompetenzproblem. Ja. Ich sag nicht, dass ich es besser machen würde. Ich habe auch meine Schwierigkeit mit einigen Dingen.
Wir machen gleich noch eine Live-Kritik von Paul Voss.
Genau.
Auf 1-1.
Aber ich finde halt, da könnte man bei Eurosport mal vielleicht ein bisschen die Türen öffnen und zum Beispiel so Robert Wagner vielleicht mal reinholen. Weil da gibt es in Deutschland auf jeden Fall eine Menge guter Leute.
Robert, du wärst mein Traumkommentator für jegliche Radsportübertragung.
Ein Zuschauer schreibt an 1-1 und will wissen, warum Tim de Klerk auf den Flachetappen immer 150 Kilometer von vorne fahren kann, wie der das überhaupt hinkriegt. Frage wird an Paul Voss weitergeleitet. Paul Voss sagt, Training.
Tatsache, Training und Talent.
Akribische Vorbereitung.
Ja, was willst du denn darauf antworten? Was soll ich jetzt sagen?
Der Zuschauer will hören, dass Tim de Klerk einfach eine sauhohe Schwelle hat, weil er ziemlich groß ist, ziemlich lang, ziemlich viel Watt fahren kann, ohne dass es ihm was ausmacht, nee, im Vergleich zu den Bergfahrern.
Staufi schüttelt übrigens gerade den Kopf.
Ja, der darf ja gleich noch was dazu sagen.
Und Staufi ist ein Normalverbraucher, hat nämlich keine Ahnung.
Dass er dafür auch einen Haufen Geld kriegt und dass es genau seine Aufgabe ist, genau das zu machen, im Vergleich zu jemand anderem, der das in dem Moment nicht macht.
Ja, ich würde auch aber auch sagen, es liegt so eher am Training auch.
Also wenn,
danke, Staufi.
Und da war vielleicht jetzt auch so das eine oder andere nicht so richtig, was du gesagt hast.
Scheiß viel Geld stimmt schon mal wahrscheinlich nicht.
Das kann sein, ja. Ob der jetzt so eine hohe Schwelle hat, weiß ich auch nicht. Vielleicht kann er einfach nur diese unterschwellige Leistung besonders gut fahren.
Weil es nämlich eine unterschwellige Leistung als oberschwellige.
Ja, aber weil er es halt besonders gut kann.
Ja, aber auch durch Talent und Training.
Ja.
Ja, aber glaub, genau der trainiert, dafür.
Der trainiert auch dann immer alleine, oder? Ja. Wenn er in der Gruppe fährt, fährt er immer nur vorne.
Ja.
Wo wir sowieso beschlossen haben, irgendwann in Zukunft mal über Fixed Racing und die Fixie-Szene zu reden, ist mein dieswöchentlicher Instagram-Account-Tipp Fixpot. Ich kenne keinen richtig, aber ein paar von den Jungs sind mir auf jeden Fall schon über den Weg gelaufen, waren alle ziemlich cool und sind auf jeden Fall einfach coole Pot-Assis und bringen das auch in ihrem Account rüber mit den Fotos und sind auch schnelle Fixed Racer. Ich find's geil. Mein Tipp für die Woche, Fixed Pod.
Ja, ich mache da mal Werbung in eigener Sache und zwar das Paul Voss Development Team. Wie der Name schon sagt, mein eigenes Nachwuchsteam, Juniorenteam. Ja, gebt dem mal ein Follow.
Ja, mein Instagram-Tipp ist, glaube ich, eher so ein schon angesprochener Typ, der nur Part fährt, um Bilder zu machen. Dafür sind die aber auch sehr gut, muss man sagen. Das ist ein Amerikaner, der in Salzburg lebt und der heißt John Brainard und der Instagram-Account nennt sich J, also J und dann Brainard mit Y. Ja, ist halt ziemlich oft in verschiedenen Ecken Europas vor allem unterwegs und macht ziemlich coole Landschaftsbilder. Manchmal ist er mit drauf, manchmal nicht. Irgendwie immer ein Fahrrad mit dabei.
Also er fährt quasi mit dem Auto durch die Gegend, um Bilder zu machen mit seinem Fahrrad.
Der fährt schon richtig viel Fahrrad. Der hat auch verschiedene Fahrräder. Irgendwie auch die Gravel-Geschichte wieder. Hat ein gescheites Rennrad. Seine Freundin fährt auch. Seine ganzen Kumpels fahren auch.
Leider, Basti kennt ihn anscheinend.
Ja, Basti kennt ihn. Leider spricht John kein Deutsch. Deswegen kann er
Du kannst bestimmt Englisch sprechen.
Kann er unseren Podcast nicht so verfolgen und kriegt das vielleicht gar nicht mit, dass wir gerade über ihn reden. Aber cooler Typ ist tatsächlich auch ziemlich witzig und hat einen geilen American-English-Akzent.
Um ein bisschen runterzukommen oder vielleicht sich eine Inspiration fürs Training zu holen, kommen wir zu unserer wöchentlichen Rubrik, unserer Playlist.
Ja, ich habe was für die ganz coolen Kids da draußen. Und zwar 1,80 im Straßenbande mit Sitzheizung.
Erzähl doch mal was dazu.
Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wer die sind und was die machen. Ich habe mir das gerade zum ersten Mal angehört. Jeder erzählt mir von denen. Sagt mir, das ist der neueste heiße Scheiß. Ich verstehe die nicht, weil die singen über Sitzheizung und das geht. Also, aber nun gut, die Kinder unter 18 werden sich freuen.
Da könnte ich direkt noch einen hinterherpacken für die Kids unter 18 oder extra für deine Jungs aus dem Development-Team. Und zwar.
Develop, das ist auch ein geiles Wort.
Development, ja.
Yes.
Ist schon spät. Und zwar von Summer Jam, Tamam Tamam.
Das hört sich nach.
Das ist eher so Intervall, glaube ich.
Das so, ja, aber ich glaube, also Sitzheizung ist auch eher Intervall mit Schlagstock.
Nee. Ja,
mit doch. Schlagstock. Dann kommt von mir noch einer für die Kids über 18 und noch ein bisschen ruhigerer. Ich gehe auf My Own Summer von Deftones die Woche. Den habe ich nämlich letzte Woche ein paar Mal gehört bei dem schönen Sommer, den wir gerade haben.
Immerhin einer mit Niveau, ja. Ja, jetzt sind wir doch schon wieder eine ganze Weile hier im Besenwagen unterwegs. Basti, du sitzt gerade vorne. Wo sind wir denn jetzt genau?
Boah, lass mal gucken. Ne? Freiburg. Freiburg steht hier. Ich kenne hier wen. Vielleicht kommen wir da unter.
So, ihr Süßen, bis zum nächsten Mal.